habe meine Predigt überschrieben mit im Dienst des allmächtigen Gottes. Und ich lese 1. Timotheus 6, Vers 11 bis 21 in unserer alten Lutherbibel auf der Seite 353 im Neuen Testament. Ab Vers 11. Aber du, Gottesmensch, flieh solches. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist und bekannt hast ein gut Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christo Jesu, der unter Pontius Pilatus bezeuget hat ein gut Bekenntnis, dass du haltest das Gebot ohne Flecken, untadelig, bis auf die Erscheinung unseres Herrn Jesu Christi, welcher wird zeigen zu seiner Zeit der Selige und allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnet in einem Licht, da niemand zukommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewiges Reich. Amen. Den Reichen von dieser Welt gebeut oder gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den ungewissen Reichtum, sondern auf den lebendigen Gott, der uns dargibt, reichlich allerlei zu genießen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich seien, Schätze sammeln, sich selbst einen guten Grund aufs Zukünftige, dass sie ergreifen das ewige Leben. O Timotheus, bewahre, was dir vertrauen ist, und meide die ungeistlichen, losen Geschwätze und das Gezänke der falsch berühmten Kunst, welche etliche vorgeben und fehlen des Glaubens. Die Gnade sei mit dir. Amen. Paulus schließt mit unserem Abschnitt den Brief an Timotheus. Und er fasst nochmal zusammen, was ihm wichtig ist, auf was es ihm ankommt. Und Paulus macht am Anfang des Textes klar, dass diese Worte an, er schreibt hier, Gottesmenschen gerichtet sind. Das sind Menschen, die verstanden haben, dass sie Jesus brauchen, um Vergebung zu erfahren. Denn wir wissen, Sünde ist unser großes Problem. Sünde verurteilt uns, wenn wir vor Gott stehen. Sünde bringt uns in die Hölle, wenn wir keine Vergebung haben. Sünde können wir aus eigener Kraft nicht wieder gut machen. Sünde werden wir nur los, wenn wir Jesus um Vergebung bitten und ihn bitten, in unser Leben zu kommen. Und mit dieser Umkehr oder auch Bekehrung genannt, werden wir Kinder Gottes und bekommen den Geist Gottes. Wir werden, so wie hier steht, Gottesmenschen. Wir werden zu Menschen, die durch Gottes Gnade gerettet und erlöst sind und ewiges Leben haben. Und dieses Leben mit Jesus kann jeder beginnen, der seinen Stolz begräbt und Buße tut und Jesus annimmt. Das ist die Botschaft von der Gnade Gottes. Aber dieser erste Schritt der Buße und Bekehrung ist nur der Anfang eines neuen Lebens mit Jesus. Denn als Kinder Gottes sind wir auf dieser Erde nicht zu Hause. Wir wissen, dass unsere Heimat, sagt die Bibel, im Himmel ist. Und wir sind unterwegs zum Himmel. Und es ist so wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass das Leben auf dieser Erde sehr schnell zu Ende geht. Deshalb betet Mose in Psalm 90, Vers 10, unser Leben wäre 70 Jahre Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Je älter wir werden, desto schneller fährt der Rennwagen deines Lebens. Und dann musst du gehen. Und die Frage ist natürlich, was machen wir mit den Jahren, die wir vor uns haben? Oder mit den Monaten oder Wochen oder Tage? Wir wissen es nicht. Aber es geht doch nicht, dass wir gedankenlos in den Tag hineinleben. Und deshalb bittet Mose im Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das heißt, wer nicht bedenkt, dass er stirbt, ist dumm. Die allermeisten Menschen sind dumm. Die allermeisten Christen sind dumm. Wir leben in den Tag hinein und investieren unser Leben für falsche Ziele. Ich kenne so viele Christen, die froh sind, dass sie Vergebung haben, aber dann leben sie nur noch für sich selber. Und es ist unendlich tragisch für unsere Ewigkeit. Denn in der Ewigkeit, im Himmel, hat das Leben, das du hier gelebt hast, unfassbar große Auswirkungen auf die Ewigkeit. Und Paulus will den Timotheus und auch uns wachrütteln und klar machen: Wach auf, verschwende dein Leben, deine Errettung, die du erlebt hast, nicht für ein völliges, sinnloses Leben, das sich nur um sich selber dreht. Und deshalb sagt Johannes in 1. Johannes 2, 15 bis 17, diesen Vers, den habe ich schon 100 Mal gelesen, dort steht: Habt nicht lieb die Welt, habt ihr verstanden? Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, also alles, nämlich des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Das ist alles Äußere, alles Schöne, alles Wunderbare, an dem wir uns natürlich auch freuen. Aber die Frage ist, was haben wir lieb? Und dann steht nämlich hier am Ende, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Das ist das Problem. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und die Frage ist, was liebst du? Wem hast du dein Leben verschrieben? Deiner Gesundheit, deinem Geld, deinem Komfort, deiner Bequemlichkeit? Ich stelle mir diese Frage immer selber, wenn ich euch predige, gell? Meinem Beruf, meiner gesellschaftlichen Stellung, meiner Karriere, meinem Urlaub. Diese Welt ist verlockend, sie bietet dir vieles an. Es sieht alles so attraktiv aus. Und dann wisst ihr, was am Ende bleibt? Hauptsache, wir sind gesund. Aber irgendwann ist die Gesundheit auch weg. Und was haben wir dann von diesem Leben, in dem wir uns nur um uns selber gedreht haben? Und es ist so traurig, dass viele Christen und auch wir selber immer wieder nur für uns selber leben. Deshalb sagt Johannes heute: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Ihr braucht den richtigen Blickwinkel. Wir sind zwar hier auf dieser Welt, wir freuen uns an dem, was Gott geschaffen hat. Aber unsere Liebe gehört nicht dieser Welt. Sie gehört unserem Vater im Himmel. Bei ihm sind wir zu Hause. Er hat uns vergeben. Er hat uns erlöst. Wir leben für unseren Vater im Himmel. Wir investieren unser Leben zuallererst für den Himmel. Und das müssen wir uns immer wieder sagen. Und dazu ermahnt uns Paulus am Ende vom Timotheusbrief 1, vom ersten Timotheusbrief. Denn alles andere ist sinnlos. Alles andere ist Zeit- und Geldverschwendung. Denn die Welt vergeht mit ihrer Lust. Das ist das Problem. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Es ist so wichtig, dass wir diese biblische Wahrheit verstehen. diese Welt vergeht, alles, was wir gesammelt haben, bleibt hier. Und unser Leben hier auf dieser Erde ist verglichen mit der ewigen Herrlichkeit, sagt die Bibel, ein Hauch, ein Schatten, der vorbeihuscht. Und nur wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ewigkeitswert hat nur das, was Gott will. Deshalb lese jeden Tag deine Bibel. Das führt mich zum ersten Punkt. Fliehe, jage, kämpfe, ergreife. In Vers 11 und 12 schreibt Paulus, 1. Timotheus 6, 11, aber du, Gottesmensch, flieh solches. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Paulus sagt, aber du, Gottesmensch. Wir haben gehört, Gottesmenschen sind Menschen, die Kinder Gottes geworden sind und für Jesus leben. Und wenn du ein Gottesmensch bist und Vergebung deiner Schuld hast, dann lass dir sagen, aber du, lebe anders als die Menschen um dich herum. Flieh solches. Fliehen und davonlaufen muss ich nur vor dem, was mir Angst macht, was gefährlich wird. Fliehen muss ich nur, wenn ich in große Gefahr komme und um mein Leben bangen muss. Und wovor soll ich denn fliehen? Was ist denn so gefährlich für mich? Das steht in den Versen vor unserem Text. Dort ist vom Geld und vom Besitz die Rede. Denn die Macht des Geldes, des Besitzes ist gigantisch in unserer Welt. Die Macht, die es auf mich und dich ausübt. Da sind wir alle anfällig. Kein Wunder, redet Paulus in den Versen vorher, nur vom Geld. Von nichts anderem. Und er sagt, wir sollen der Macht des Geldes davonlaufen, so schnell wir können. Flieh. Deshalb lesen wir unmittelbar vor unserem Text, ich habe das letzten Sonntag kurz behandelt, 1. Timotheus 6, 10, denn der Geiz ist die Wurzel alles Übels, welches hat etliche gelüstet und sind vom Glauben irregegangen und machen sich selbst viel Schmerzen. Geiz steckt ganz tief in uns Menschen und auch in den frommen Leuten. Jesus sagt in Apostelgeschichte 20, 35, geben ist seliger denn nehmen. Und wer geizig ist, gibt nicht. Und wehe, du zitierst Malachi 3, 10, wo es um den zehnten Teil geht. Christen reagieren allergisch, wenn es ums Geld geht. Warum? Geiz ist die Wurzel allen Übels. Hinter der Macht des Geldes, hinter der Macht des Besitzes steckt der Satan in deinem Leben. Das ist ja der einzige Grund, warum wir allergisch reagieren. Was denn sonst? Und Paulus sagt, dass etliche vom Geld verführt wurden und sie sind vom Glauben irregegangen sogar. Sie reden fromm daher. Aber der Satan hat über den Besitz und das Geld ihnen falsche Prioritäten untergejubelt und er hat sie fest im Griff. Und am Geld und ihrem Geiz sieht man, dass der Satan Macht in ihrem Leben hat. Und dann steht hier, und mit ihrer Liebe zum Geld machen sie sich selber viele Schmerzen. Das ist so. Dafür sorgt Gott, der keine anderen Götter neben sich duldet. Und das gilt für arme und reiche Menschen gleichermaßen. Gott segnet nur den, der gerne und reichlich gibt. Und deshalb steht hier, aber du, Gottesmensch, flieh solches, lauf so schnell du kannst. Gib dem Satan, dem Geld, der Macht des Geldes, keinen Raum in deinem Leben. Es macht dich kaputt, wenn du es lieb gewinnst, weil es zu falschen Prioritäten in deinem Leben führt. Und dann steht, nachdem wir geflohen sind, jage aber nach. Denn wir sind nicht für uns selber auf dieser Welt. Wir haben vorher gehört, wir haben hier nur kurze Zeit und wir haben einen klaren Auftrag. Wir sind immer im Auftrag Gottes unterwegs. Gott hat uns erlöst, um uns zu gebrauchen zu seiner Ehre. Kolosser 3, Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Das heißt, es geht gar nicht mehr um unser altes, bisheriges Leben auf dieser Erde, sondern es geht darum, dass Jesus bei uns Raum gewinnt, dass wir für ihn leben. Und dieses Leben für Jesus sorgt für einen unfassbaren Reichtum für uns schon hier auf dieser Erde. Und außerdem sorgt es für einen unglaublichen Lohn im Himmel. Denn Jesus will, dass Menschen Jesus finden, so wie wir ihn auch gefunden haben. Er will, dass sein Reich gebaut wird. Und deshalb sagt er, jage aber nach der Gerechtigkeit. Das heißt, tue, was richtig und gerecht ist vor Gott, mit einem gütigen Herzen. Halte dich an Gottes Wort und seine Gebote. 2. Mose 20 gilt bis heute. Gottes Willen zu tun, bringt einen großen Segen in unser Leben. Und dann jage nach der Gottseligkeit. Ein schönes Wort. Das heißt, lebe in einer fröhlichen Jesus-Beziehung. Sei Gott gehorsam. Er wird dich segnen. Nimm dir Zeit zum Bibellesen und Beten. Gottseligkeit beschreibt eine große Freude und einen tiefen Frieden, den wir nur in der Gemeinschaft mit unserem Gott erleben. Und dann steht, jage nach dem Glauben. Das heißt, glaube allem, was Gott in seinem Wort versprochen hat. Tue, was er sagt und vertraue, dass alles, was er versprochen hat, auch eintreffen wird. Gottes Liebe und seine Treue werden dich niemals im Stich lassen. Das hat uns Gott felsenfest versprochen. Und dann jage nach der Liebe. Erinnere dich an Römer 8, Vers 38 bis 39. Dort steht, nichts kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Auch deine und meine Schuld nicht, auch dein Versagen nicht. Gottes Liebe ist stärker als alle Mächte der Finsternis. Und diese Liebe gib anderen Menschen weiter. Liebe die Menschen, denen du begegnest. Liebe sie mit der Liebe, die Gott dir gibt. Und dann jage nach der Geduld und der Sanftmut mit den Menschen um dich herum. Wir können unseren Glauben nur vorleben mit einem Herz voller Liebe. Und erinnere dich daran, wie viel Geduld schon mit dir und deinem Leben gehabt hat. Der Satan hat die Menschen verblendet, dass sie gar nicht sehen, wie sinnlos ihr Leben ist, dass ihr Leben, das auf dieser Erde konzentriert ist, die Ewigkeit völlig außer Acht lässt. Du kannst mit einem 70-Jährigen reden, der freut sich auf die nächsten 100 Jahre. Deshalb bete für diese Menschen. Gehe ihnen nach, werde nicht müde, ihnen zu sagen, dass sie Vergebung ihrer Schuld und Sünde brauchen. Denn alle Menschen brauchen Vergebung, um nicht in die Hölle zu kommen und ein Kind Gottes zu werden. Und dann sei dir bewusst, 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist und bekannt hast ein Gutbekenntnis vor vielen Zeugen. Wir Christen sind tatsächlich immer im Kampf mit den Mächten der Finsternis. Der Satan kennt keine Pause. Ich kenne das aus meinem Leben und du auch, wenn du Jesus nachfolgen willst. Es gibt keinen neutralen Boden für uns Christen, keinen Waffenstillstand. Die Bibel sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Anfechtungen, Angriffe sind normal. Also stellen wir uns darauf ein. Aus Epheser 6 wissen wir um die geistliche Waffenrüstung, die wir brauchen, um in diesem Kampf zu bestehen. Bibel lesen, beten und Gemeinde Jesu spielen eine zentrale Rolle in unserem geistlichen Kampf, um bestehen zu können. Aber dieser Kampf des Glaubens, steht hier, ist ein guter Kampf des Glaubens. Es ist deshalb ein guter Kampf, weil du in diesem Kampf erlebst, wie Jesus bei dir ist. Wie er dir hilft, wie er dir Sieg schenkt. Wie er deine Sorgen abnimmt. Natürlich kennen wir Niederlagen, wir sind schwache Leute, wir wissen das. Aber auch wenn wir fallen, dann wissen wir, dass wir Vergebung haben, dass er uns festhält, dass uns niemand aus der Hand Gottes reißen kann. So hat es uns Jesus versprochen. Johannes 10, 27 bis 30. Er sagt zu uns Christen, denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Wunderbar, er kennt uns und liebt uns trotzdem. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mehr Sicherheit gibt es nicht, als dass Gott dich festhält und dass niemand dich aus der Hand Jesu reißt. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, denn alles. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Nichts und niemand kann dich von der Liebe Jesu, Liebe Gottes trennen und aus der Hand des Vaters reißen. Deshalb kämpfe den guten Kampf des Glaubens und freue dich auf die Siege, die dir Jesus schenken wird. Und dann, es ist so wichtig, ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist. Wisst ihr, ergreifen können wir nur, was wir bereits haben, oder? Das ist eigentlich klar. Wir Kinder Gottes haben heute schon das ewige Leben. Ein Geschenk der Gnade Jesu hat nichts mit unserer Leistung zu tun. Ein Geschenk der Vergebung, die Gott uns geschenkt hat, wenn wir ihn darum bitten. Das heißt, unser Leben ist ewig. Unser Leben ist heute schon im Himmel. Und der Tod ist nicht mehr als eine Durchgangsstation in den Himmel. Unsere Heimat ist im Himmel. Gottes ewige Herrlichkeit ist unser Ziel. Weil Jesus alles vergeben hat. Das alles ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Aber wir können heute schon dieses Leben ergreifen. Das heißt, wir können heute schon in dem Bewusstsein leben, dass wir das ewige Leben haben. Wir können das ewige Leben fest ins Auge nehmen. Wir sind noch hier, aber wir leben heute schon für den Himmel. Heute schon. Das ändert die Sicht auf alle Vergänglichkeiten dieser Welt. Unsere Heimat ist im Himmel. Unsere Schätze sind im Himmel. Unser Sehnen ist im Himmel. Und wir freuen uns auf den Himmel. Deshalb singen wir doch so viele Lieder über den Himmel. Vor 100, 150 Jahren waren so gut wie alle Lieder über den Himmel. Dieses Leben in der Schwachheit unseres Fleisches, in der ständigen Anfechtung, hat ein Ende, wenn wir diese Erde verlassen und zu Jesus gehen. Und weil das so ist, deshalb können wir heute schon für die Ewigkeit leben. Wir haben die Verheißungen und Versprechen Gottes, dass wir seine Kinder sind. Und wir alle gehören heute schon in seine Ewigkeit. Wir ergreifen das ewige Leben, zu dem wir berufen sind, das er uns versprochen hat. Das steht felsenfest. Kein Teufel, keine Sünde kann uns mehr von der Liebe Gottes trennen. Wir sind seine Kinder. Wir sind schon heute Bürger im Reich Gottes, weil wir Gottes Kinder sind. Und dann sagt Paulus zu Timotheus noch, und bekannt hast ein gut Bekenntnis vor vielen Zeugen. Dieses Wissen, dass wir Vergebung und ewiges Leben haben, hatte Timotheus vor vielen Menschen bekannt und bezeugt. Und es ist so wichtig. Wir leben in einer Welt ohne Hoffnung auf den Himmel. So viele Menschen wissen nichts von dem Reichtum, den wir in Jesus haben. Sagen wir den Menschen, dass sie Vergebung brauchen, um ewiges Leben haben zu können. Sagen wir den Menschen, dass das Beste erst noch kommt. Und das Beste ist ganz sicher nicht auf dieser Erde zu finden. Und dann ermutigt uns Paulus weiter, dass wir im Kampf unseres Glaubens nicht nachlassen. Mein zweiter Punkt, furchtlos dem göttlichen Leben verpflichtet. Paulus sagt, ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht und vor Christo Jesu, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, ein gut Bekenntnis. Paulus sagt, ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht. Denn Gott ist der Einzige, der in der Lage ist, alle Dinge lebendig zu machen. Kein Mensch kann das. Nur Gott kann lebendig machen. Nur Gott kann neues Leben schenken. Und wenn wir uns auf Gott und sein Wort berufen, wenn wir bereit sind, ihm gehorsam zu sein, dann müssen wir wissen, dass Gott auch in uns neues Leben schafft. Gott schafft neues Leben in uns durch seinen Geist. Gottes Wort macht lebendig, weil Gott alle Dinge lebendig machen kann. Rechnen wir immer mit der Kraft und der Wahrheit des Wortes Gottes in unserem Leben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort ernst nehmen, dass wir versuchen, seinem Wort gehorsam zu sein. Gott will uns führen und leiten, er will uns helfen und beistehen. Er ist der Einzige, der alle Dinge lebendig machen kann. Und dann sagt Paulus noch, ich gebiete dir vor Gott und vor Christo Jesu, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, ein gut Bekenntnis. Als Jesus vor seiner Kreuzigung vor Pilatus stand, um später verurteilt und gekreuzigt zu werden, da sagt Jesus zu Pilatus in Johannes 18, Vers 36, Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden drob kämpfen, also darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen. Menschlich gesehen hätte Jesus vor Pilatus Angst haben müssen. Aber Jesus zeigte keine Angst. Er hat Pilatus nie gebeten, ihm zu helfen. Denn Jesus wusste, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Alles, was hier passiert, hat keinerlei Auswirkungen auf meine ewige Stellung im Himmel. Deshalb hat Jesus nie einen Kompromiss vor Pilatus gemacht. Pilatus verstand gar nicht, was Jesus ihm sagen wollte. Denn Pilatus war nur auf diese vergängliche, kaputte Welt konzentriert, zu der Jesus gar nicht gehörte. Deshalb merke dir, wenn du diese Welt liebst, mit dem, was sie dir zu bieten hat, dann gibst du dich mit Dingen ab, die völlig wertlos sind für dich. Und wenn du dein Leben für Gott und sein Reich hergibst und für die Ewigkeit lebst, dann siehst du diese vergängliche Welt in einem völlig anderen Licht. Und der Geist Gottes gibt dir Klarheit und den Durchblick und er zeigt dir, wofür es sich wirklich lohnt, zu leben und zu sterben. Mein dritter Punkt, keine Kompromisse, bis Jesus kommt. Paulus schreibt weiter, 1. Timotheus 6, 14, dass du haltest das Gebot ohne Flecken, untadelig, bis auf die Erscheinung unseres Herrn Jesu Christi. Hier geht es um das Gebot, das Paulus in den Versen vorher uns gegeben hat. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut und dann kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das heißt, lebe ein Leben zur Ehre Gottes, solange du hier auf dieser Erde lebst. Und lebe dieses Leben ohne Flecken, untadelig. Lass dich nicht abbringen davon. Konzentriere dich auf das Wichtigste und das Wesentliche. Behalte die Ewigkeit immer fest im Blick. Bleibe an Jesus, im Gebet, im Bibellesen, in der Gemeinschaft, solange du hier bist. Sei immer bereit, Gott gehorsam zu sein. Er will dich segnen, er will dich führen, das wird er auch tun. Er braucht dich, Jesus braucht dich, um sein Reich zu bauen. Du bist nicht hier, um für dich selber zu leben, du bist hier, um für Jesus zu leben. Wir wissen das, aber so oft nehmen uns diese weltlichen Angebote in Beschlag und wir verschwenden unser Leben für nichtige Dinge. Deshalb lass dir heute Morgen sagen, jage nach, kämpfe den Kampf, konzentriere dich auf den Himmel. Und wie lange machen wir das? Auch das steht hier, bis auf die Erscheinung unseres Herrn Jesu Christi. Hier ist von der Entrückung die Rede. Wir kennen die Entrückung aus 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 und 1. Korinther 15, Vers 50 bis 57. Jesus wird kommen, wir wissen das, und alle bekehrten Gläubigen zu sich holen. Das kann heute passieren. Wir wissen, dass wir in einem Augenblick von dieser Erde verschwinden würden. Und danach wird es zu spät sein, irgendwelche Menschen für Jesus zu gewinnen. Also kaufe die Zeit aus. Lebe für Jesus, solange du noch hier bist, bis Jesus kommt und dich abholt. Wir sind berufen, Jesus zu dienen und für ihn zu leben, solange wir hier sind. Wir sind Diener Jesu Christi, nicht Diener unseres Reichtums oder unseres eigenen Lebens. Denn alles, was in der Welt ist und uns gehört, wird im Angesicht der Ewigkeit vollkommen wertlos sein. Und dann viertens, lebe für Gottes unbeschreibliche Größe und Herrlichkeit. Die nächsten zwei Verse reden noch einmal von der Größe Jesu und von dem, was im Himmel auf uns wartet. 1. Timotheus 6, 15, welche wird zeigen, da geht es um diese Entrückung, zu seiner Zeit der Selige, das ist Jesus, und allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren. Dieser Vers bezieht sich auf die Entrückung, wenn Jesus kommt, wird beschrieben, in den Wolken uns zu sich zu holen. Und Paulus macht klar, dass dieses Ereignis sich zeigen wird, hier steht, zu seiner Zeit. Alles, was auf uns zukommt, folgt seiner Zeit, Gottes Zeit, Jesu Zeit. Kein Mensch wird das ändern oder beeinflussen. Denn Jesus, der Selige, das heißt der Einzige, der uns Seligkeit und Errettung gibt, weil er am Kreuz sein Blut für uns vergossen hat, nur er bestimmt das. Er hat für alle unsere Schuld und Sünde bezahlt. Und Jesus ist der allein Gewaltige. Nichts auf dem ganzen Universum ist in der Lage, sich seiner Gewalt und seiner Macht zu widersetzen. Jesus ist Gott selber und Jesus allein hat die Schlüssel der Hölle und des Todes. Und Jesus ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Meine Worte reichen nicht aus, um das zu beschreiben. Jesus hat immer das letzte Wort. Kein König, kein noch so mächtiger Herrscher, kein noch so großer König wird das Handeln Gottes verändern oder beeinflussen können. Und dann 1. Timotheus 6, Vers 16, ist auch von Jesus die Rede, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, das niemand, da niemand zukommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewiges Reich. Amen. Jesus ist der allein Unsterbliche. Kein Mensch kann von sich sagen, dass er unsterblich ist. Seit es die Menschheit gibt, versuchen wir, den Tod zu bekämpfen oder hinauszuschieben. Aber Unsterblichkeit hat nur Jesus. Denn Jesus ist Gott selber und Jesus hat von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert. Und jeder, der zu Jesus gehört, wird mit Jesus ewig leben, über dem leiblichen Tod hinaus. Er bekommt auch Unsterblichkeit. Und Jesus wohnt im Himmel, in einem Licht, da niemand zukommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Wir können uns das Licht und die Heiligkeit Gottes nicht vorstellen. Alles, was wir uns in unseren Gedanken ausmalen, hat nichts mit der Wirklichkeit und Gottes Herrlichkeit zu tun. Kein Mensch wird in der Lage sein, ohne Vergebung zu Jesus zu kommen. Der Schmutz der Sünde vernichtet jeden, der ohne Vergebung in die Gegenwart Gottes kommt. Kein Mensch wird aus eigener Kraft der Reinheit und der Heiligkeit Gottes widerstehen können. Und dann schreibt Paulus über Jesus: Dem sei Ehre und ewiges Reich. Amen. Nur Jesus hat ein ewiges Reich. Nur Jesus gehört alle Ehre. Nur Jesus kann Sünde vergeben. Und das wird bleiben für alle Ewigkeit. Wir haben zum Schluss noch ein paar wenige Verse, mit denen Paulus noch einmal kurz zusammenfasst, was das Wichtigste für ihn war. Und Paulus macht uns noch einmal klar, dass sein Leben für Jesus immer im Gegensatz zu dieser Welt stehen wird. Das muss uns bewusst sein. Darauf müssen wir uns täglich einstellen, wenn wir für Jesus leben wollen. Und dann sagt mein fünfter Punkt: Hoffe auf den lebendigen Gott und nicht den ungewissen Reichtum. Vers 17, den Reichen von dieser Welt gebeut oder gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den ungewissen Reichtum, sondern auf den lebendigen Gott, der uns da gibt, reichlich allerlei zu genießen. Paulus geht es noch einmal um das Geld, weil das Geld so eine Macht über uns hat. Und er sagt: Seid nicht stolz, verlasst euch auf keinen Fall auf den ungewissen Reichtum. Denn alle Güter dieser Welt vergehen. Verlasst euch nicht drauf. Über Nacht kann es weg sein. Sie verführen euch zu falschen Zielen und falschen Prioritäten. Stattdessen hoffe nur auf den lebendigen Gott. Er ist doch der Einzige, der dich wirklich versorgen kann und der sich freut, wenn es seinen Kindern gut geht. Und dann nutze das, was Gott dir gegeben hat, ihm zur Ehre zu leben. Das zeigt deine wirkliche Herzenshaltung. Das unterstreicht Paulus noch einmal beim nächsten Punkt. Nutze, was du hast, für ewigen Reichtum. Vers 18, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein. Gott möchte, dass wir Gutes tun mit dem, was wir haben. Wir sollen bekannt dafür sein, gerne zu geben, gerne zu helfen. Und warum tun wir das? Vers 19, um Schätze zu sammeln, sich selbst einen guten Grund aufs Zukünftige zu schaffen, dass sie ergreifen das ewige Leben. Mit allem, was wir geben, Gutes tun oder helfen, sammeln wir Schätze im Himmel. Und diese Schätze sind die beste Grundlage für unsere Ewigkeit. Denn die Schätze, die wir sammeln, zeigen, dass wir heute schon für den Himmel leben. Deshalb muss sich jeder die Frage stellen, das muss ich auch machen: Wie soll denn deine Ewigkeit aussehen? Willst du reich sein im Himmel? Willst du einen ewigen Lohn im Himmel haben? Willst du mit deinen Schätzen einen guten Grund für die Ewigkeit legen? Paulus ermutigt uns, so viel wie möglich für den Himmel zu investieren. Für Menschen, die Jesus brauchen. Gib gerne, weil alles auf dieser Erde wertlos ist. Und wir müssen uns fragen, tun wir das? Sind wir, hier steht, reich an guten Werken? Nutzen wir das, was wir haben, für unseren ewigen Reichtum? Ehren wir Gott mit dem, was wir ihm geben, nachdem er alles für uns gegeben hat? Und dann schließt Paulus ab und ermutigt Timotheus, indem er sagt, bewahre, was du hast und meide gottloses Geschwätz. Ist interessant. Vers 20, O Timotheus, bewahre, was dir vertraut ist und meide die ungeistlichen, losen Geschwätze und das Gezänke der falsch berühmten Kunst. Wunderschönes Wort. Der falsch berühmten Kunst. Welche etliche vorgeben und fehlen des Glaubens, die Gnade sei mit dir, Amen. Wir sind reiche Leute, weil wir Jesus haben. Wir haben einen Platz im Himmel. Wir haben Gottes Wort und seinen Geist. Wir haben Gaben und Fähigkeiten, die wir zur Ehre Gottes gebrauchen können. Bewahre und pflege das, was dir anvertraut ist. In Kolosser 2,18 steht, lasset euch niemand das Ziel verrücken. Leben wir immer in dem Bewusstsein, wir sind heute schon auf dem Weg in den Himmel. Deshalb meide die ungeistlichen, losen Geschwätze und das Gezänke der falsch berühmten Kunst. Es gibt Menschen mit ungeistlichem und losen Geschwätz. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Dazu wollen und können wir nichts beitragen. Wenn Gott gelästert wird, dann sind wir weg. Denn das machen nur Menschen, die keine Ahnung haben, wer der allmächtige Gott wirklich ist und dass er alle Menschen richten wird. Und dann gibt es die falsch berühmte Kunst. Das ist jede Wissenschaft ohne Gott, die zu Unrecht berühmt ist und sich wichtig macht. Wer versucht, wissenschaftlich diese Welt ohne Gott zu erklären, ist blind für die Wahrheit. Immer auf dem Verholzweg. Mit diesen pseudowissenschaftlichen Ergüssen menschlicher Weisheit beschäftigen wir uns nicht, weil es immer gelogen und verlogen ist. Unser Gott und sein Wort sind jeder Wissenschaft, jeder menschlichen Klugheit um Lichtjahre überlegen. Und dann schließt unser Text ab, in dem Paulus sagt, die Gnade sei mit dir. Amen. Wir sind im Dienst des allmächtigen Gottes. Das war unser Thema. Aber ohne Gottes Gnade, ohne seine Hilfe, sind wir hoffnungslos überfordert. Wir brauchen Gottes Gnade täglich. Und Gottes Gnade steht uns tatsächlich jeden Tag zur Verfügung. Die Gnade sei mit dir. Du hast einen gnädigen Gott, jeden Morgen. Dafür danken wir Gott von ganzem Herzen. In Jesu Namen, Amen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, du weißt, unser Leben plätschert oft so dahin, mit völlig falschen Prioritäten. Das ist bei uns allen das Gleiche, Herr. Da sind wir alle in der gleichen Reihe, Herr. Und gib, dass wir uns bewusst machen, Herr, dass wir für den Himmel leben. Dass dieses Leben zu Ende geht, schneller als wir denken. Und dass es so viele Menschen um uns herum gibt, die keine Vergebung ihrer Schuld haben. Herr, gib, dass wir gerne geben, unsere Zeit und alles, was wir sind und haben für dich. Wir selber werden am Ende die reichsten Menschen sein. Wie oft haben wir das heute schon erlebt, Herr? Wie fröhlich wir werden, wenn wir gerne geben, Herr. So gerne wollen wir dir nachfolgen. Wir bitten dich um deine Gnade. Sei uns gnädig in der Woche, die vor uns liegt. In Jesu Namen. Amen.